Hallo da draußen. Bevor die Episode gleich losgeht, ein kurzer Hinweis. Komm doch mal wieder rein zu uns in eine der Globetrotter-Filialen bei dir um die Ecke. Denn die Workshop- und Veranstaltungssaison ist gestartet. Dich erwarten authentische Abenteuergeschichten, wertvolle Inspiration und Profi-Know-how. Das alles in entspannter Clubhütten-Atmosphäre. Sichere dir jetzt die begehrten Tickets und komm gerne vorbei. Wir freuen uns auf dich. Das ganze Programm findest du auf globetrotter.de/Veranstaltungen. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Episode Rausgehört.
Jeder Tag ist ein neues Erlebnis. Du bist wirklich auf dem Trail in der Natur. Man sagt so, wow, kann es noch schöner werden? Und dann kommst du in die Ecke und sagst, ja, hier ist es auch schön. Also das ist schon gigantisch.
Und der Herzschmerz ist echt groß, ne? Wir würden am liebsten zurück. Also wenn jetzt irgendjemand sagt morgen, ne, könnt los. Wenn ihr wiederkommt, steigt ihr wieder ganz normal ein. Wir würden sofort los.
Tanja und Matthias sind ein typisches Paar aus dem Norden. Sie wohnen in Kiel, sind seit mehr als 13 Jahren verheiratet, beide berufstätig. Klar, ein bisschen Abenteuer war immer da, auf längeren Wanderungen oder mit dem Auto, zum Beispiel durch die USA. Wer reist, kommt in Kontakt mit anderen Abenteurern und so wurden Tanja und Matthias vom PCT-Fieber angesteckt. Der Pacific Crest Trail, kurz PCT, ein mehr als 4000 Kilometer langer Wanderweg durch die USA, von der Grenze Mexikos bis hoch nach Kanada. Irgendwann war den beiden klar, sie müssen los, sie müssen es durchziehen. Ich möchte von beiden wissen, wie es zum größten Abenteurer ihres Lebens kam, was sie vorab geplant hatten und wie es wirklich war und natürlich, was sie gelernt haben über sich und die wilde Natur. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid im Rausgehört-Podcast.
Vielen Dank für die Einladung, wir freuen uns sehr.
Ja. Und auf einer Skala, so sagen wir mal von 1 bis 10, vor diesem PCT-Abenteuer. Wie sehr wart ihr Abenteurer, 1 bis 10?
1. Ich würde ja sogar sagen 0.
Ja, 1 bis 2, also wir hatten ja nur Tageswanderung, oder eine Probewanderung haben wir gemacht für 2 Wochen, um zu gucken, wie es ist, mal so im Zelt zu schlafen. Aber das waren alle unsere Erfahrungen, die wir mitgebracht haben. Also ja, 1 bis 2, vielleicht auch die 0, das war schon relativ unerfahren.
Wir sind einfach los nach dieser Probewanderung.
Ja, ja. Also und man muss ja sagen, plötzlich seid ihr mehr oder weniger geplant, kann man glaube ich schon sagen, dann so mitten ins große Abenteuer geraten. Eine Wanderung auf dem sagenumwobenen Pacific Crest Trail. Die ganze Geschichte jetzt im Podcast.
Rausgehört.
Ja, ihr zwei, ihr seid, ich glaube, seit 13 Jahren verheiratet, wart auch schon öfter unterwegs. Was habt ihr so erlebt vor diesem großen Abenteuer? Was waren so eure Ausflüge? Normale Reisende, hier mal in Urlaub, da mal gucken.
Wir waren auf Mallorca, wir waren auf Teneriffa.
Ach, auch schön.
Wir waren zelten. Haben wir da schon Carcamping in Frankreich gemacht?
Nee, haben wir auch erst später gemacht. Ich glaube, wir waren einmal auf Fehmarn zelten für ein Wochenende.
Ja, stimmt.
Und ansonsten halt Autoreisen in den USA.
Ja, oh, das war das Wichtige. Also Matthias war schon vorher zweimal in den USA. Und also ich bin eigentlich über Europa nie hinausgekommen.
Also wir hatten ja die Tageswanderung in den Nationalparks gemacht. Und das war natürlich schon spektakulär, weil amerikanische Nationalparks, Grand Canyon, Yosemite ist einfach atemberaubend. So. Und dann haben wir uns schon gewundert, wieso haben die denn so große Rucksäcke dabei? Für so eine Tageswanderung, aber dann hat sie natürlich rausgestellt, dass sie doch schon größere Dinge machen und halt auch länger unterwegs sind. Und irgendwie kam dann schon die Idee auf, Mensch, das wäre ja auch mal was für uns.
Ja, so mit Wasserfiltern, abends kochen, das fanden wir irgendwie erstmal so ganz aufregend. Aber eigentlich haben wir da gar nicht weitergedacht, ne?
Nö.
Das ist irgendwie erstmal so stehen geblieben im Raum. Wir waren erstmal so zufrieden mit diesen Autoreisen und ab und an dann mal irgendwie so Hotelurlaub. Da dann vielleicht auch so eine Tageswanderung, ne? Aber nicht viel.
Okay, und irgendwas hat euch dann noch mehr gekitzelt und getriggert, weil irgendwann muss ja mal die Entscheidung gekommen sein, wir haben jetzt so richtig Bock auf großes Abenteuer. Wie war das?
Also wir hatten uns Fernsehberichte angeschaut, ne? Also ganz normal, nicht irgendwie in der Mediathek gesucht oder so, wenn es damals noch gar keine Mediatheken gab. Und auf dem dritten irgendwie so, ja, gab es denn, keine Ahnung, über Appalachian Trail und ja, das, und dann war dann so, wo wir sagten, wow, das können wir doch auch mal machen. Ja, das war so der Einstieg.
Wenn wir im Ruhestand sind. Und das dauert. Wir haben es irgendwann mal ausgerechnet, das ist frühestens 2037. Und das dauert. Und es wird bestimmt 2040. Ja, und dann kam der Bericht über den PCT, dann kam der Reisevortragsnachmittag in unserem örtlichen Reiseshop. Und haben wir gedacht, so schnell wie möglich, das wollen wir auch. Und wir hatten da echt Glück, dass die beiden, die waren auch ein paar, dass die Lightweight-Tracking gemacht haben. Mr. Sandals hat dann schon immer gesagt, so ja, das und das war alles so schwer und darf nicht schwerer sein. Und damit waren wir eigentlich schon ganz weit. Also das war eigentlich unser Glück, Matthias, oder?
Ja, genau. Vor allem, dass die aus Kiel kamen. Wir haben auch gleich irgendwie Telefonnummern ausgetauscht und waren dann auch gleich so mit in Kontakt und konnten dann auch sagen, okay, das Hemd ist toll, das Zelt ist klasse. Und von da waren uns für diese Sachen schon relativ klar, was wir da wirklich brauchen. Außer die Vorerfahrung, die hatten wir noch nicht.
Eigentlich haben wir ihnen alles nachgekauft.
Mehr oder weniger, ja.
Ja, naja. Das gleiche Zelt, aber sonst den Kocher, wir haben also die großen, also das haben wir alles nachgekauft, die großen drei. Nee, wir haben einen Schlafsack, aber...
Ja. Also es sollte möglichst leicht sein, wahrscheinlich in zwei Rucksäcke packen, ist ja mal gut, wenn man nicht zu viel Gepäck hat. Mhm. Was war sonst so eure Vorbereitung, als es dann wirklich konkret wurde? Ihr musstet ja auch ein paar organisatorische Dinge klären, mit dem Chef sprechen, mit der Chefin. Arbeitgeber sagt ja auch nicht einfach so Schüsschen für ein halbes Jahr, oder?
Ja, das stimmt. Also bei mir war das so, ich bin ja ganz normal im Bürodienst tätig und ich war der festen Überzeugung, bei dem großen Laden, wo ich arbeite, ist es bestimmt so, dass ich zur Personalabteilung gehe. Manche haben gesagt, geh da hin, klär das. Von mir ist das Go, so in Anführungsstrichen. Und ich habe echt damit gerechnet, dass sie irgendwie eine Schublade aufziehen und sagen, hey Matthias, wir haben hier vier Möglichkeiten, welche möchtest du? Aber es war nicht so. Ne? Ich bin da hingekommen und die haben gesagt, wie kannst du dir das vorstellen? Und da hatte ich mich dann natürlich schon mal so ein bisschen vorgelesen oder angelesen und dann hieß es, ja, hatte ich die Möglichkeit gesagt, ich kann ja für ein Jahr als Halbtagskraft bei euch eingestellt sein. In der Zeit, in der ich da war, arbeite ich volltags, sodass ich Überstunden habe und die arbeite ich dann sozusagen oder bummel ich dann halt ab während der Auszeit. Und ja, dann habe ich so einen Vertrag unterschrieben für diesen Zeitraum. Und das passte dann. Das war super.
Ach, ein super Deal. Wie war es bei dir, Tanja?
Ich arbeite in der Lehrerin Aus- und Fortbildung und hatte ganz viel Überlast bei uns. Mhm. Na, wie überall auch, fehlen Kolleginnen. Mhm. Und ich hatte so viel Überlast, dass ich im Prinzip frei hatte für die ganze Zeit. Von Mitte April bis theoretisch bis Ende September.
Das ist eine gute Inspiration für alle, die vielleicht auch schon einiges an Überstunden angesammelt haben und das gerade hören. Warum nicht einfach eine Auszeit daraus machen am Ende und ein tolles Abenteuer erleben? Und was ihr so bisher schildert, würde ich sagen, ich glaube, da stehen viele noch an dem Punkt. Man hat was gesehen, man ist inspiriert, man hat richtig Lust drauf. Vielleicht sagt der Chef sogar, ist okay. Aber dann kommt ja irgendwann der Moment, wo es ganz konkret wird, ne? Wo man weiß, okay, der Countdown läuft, bald geht der Flieger, es gibt kein Zurück mehr. Mhm. Wann war dieser, wie sagt man, Point of No Return bei euch erreicht?
Also bei mir war das okay. Mein Arbeitgeber hat zugestimmt, meine Mutter hatte zugestimmt. Ja, und dann kam das Visum war da, dann kam die Permit von Pacific Crest Trail, dass wir auch wandern durften. Und das war so für mich so ein Haken dran, ein Haken dran.
Keine Ausrede mehr.
Und dann wurde runtergezählt, ne? Dann wurde runtergezählt. Dann waren es irgendwie, war es ein Vierteljahr. Ja. Auf einmal waren es nur noch 2 Monate. Ja. Dann waren es nachher irgendwann nur noch 2 Wochen und dann standen wir am Flughafen.
Wie habt ihr euch da gefühlt? Also man schreibt dann ja nochmal, wir sind im Jahr 2017, glaube ich, ne? Schreibt nochmal Nachrichten an alle. Damals war es eher noch eine SMS wahrscheinlich. Aber dieses Gefühl in dem Moment, wenn ihr sowas vorher noch nie gemacht habt, es muss ja Herzschlag Deluxe gewesen sein.
Eigentlich eher nicht, ne?
Nein?
Es war irgendwie so, wir machen es jetzt erstmal. Also wenn ich das alles gewusst hätte, was passieren kann, weiß ich nicht, ob ich gereist wäre. Ich denke über vieles nach und jetzt so mit den Reisen, die wir jetzt weitermachen, denken wir über vieles nach, was passieren kann.
Mhm. Genau, wir hatten keine,
und damit sind wir einfach naiv losgeflogen.
Wir hatten keine Erfahrungswerte so, ne? Und 1000 andere Leute machen das auch und ja, dann fahren wir mal los.
Ja.
So. Und was Tanja auch gerade sagt, so, wenn wir jetzt was Größeres planen, dann hat man schon aufgrund der Erfahrung, was alles passieren kann, Wetter, Tiere und so weiter und so fort, dann geht man da schon anders ran. Ja, ja, das war einfach so naiv los. Ja, und dann standen wir am Flughafen und sind dann in San Diego einfach mal angekommen. Ja, und das war dann irgendwie so, ja, okay, jetzt sind wir hier. Ja. Los geht's so ungefähr.
Ja, und dann haben wir schon gleich drei auf dem Flughafen getroffen, die auch den PCT wandern wollten. Und ach, cool. Ja, das war total nett.
Da seid ihr quasi so Hand in Hand aus dem Flughafen raus, voller Vorfreude
so,
so und so.
Ungefähr. Die eine, Annelies aus Frankreich, die schlief auch mit uns bei Trail Angels, die es damals noch gab. Die sind jetzt leider verzogen, im Ruhestand sozusagen. Und die haben uns da abgeholt und es war natürlich toll. Also da, vielleicht lag es auch daran. Wir wurden ja von denen im Prinzip, da wurde sich ganz sorgfältig um uns gekümmert. Es gab abends ein Dinner-Talk mit Dingen, na, was müsst ihr unbedingt wissen, wir wären ohne abgeschnittene Flasche losgelaufen, um eben aus stehenden Gewässern zu schöpfen. Da, so haben wir uns keine Gedanken gemacht. Uns hatte einfach nur die Probewanderung gefallen und dann haben wir gedacht, so, jetzt los. Und wir können einfach dann miteinander, ne? Ja. Wir können gut miteinander, wir finden es schön. Uns haben immer viele gefragt, wie macht ihr das denn mit eurem Zelt, na, die ganze Zeit zusammen? Das können wir total gut.
Da habe ich gleich auch noch ein paar Fragen zu. Okay. Ich glaube nämlich zwischenmenschlich auf so vielen Metern mit so viel Stress, da knirscht es auch vielleicht mal hier und da. Aber ihr habt eben gerade auch diese Probewanderung angesprochen. Das finde ich spannend, weil es gibt ja einerseits diese Probewanderung, die immer toll klappen, meistens zumindest. Und dann ist irgendwann die Realität da. Wie weit ging es da bei euch auseinander?
Naja, also ist so eine Probewanderung, das... Man ist ja echt auch fürchterlich naiv. So. Und okay, ein paar Gedanken haben wir uns schon gemacht. Das war dann halt, was nehmen wir mit an Kleidung? Und okay, es war klar, wir brauchen eine dicke Jacke, falls es mal kalt wird. Ja. Dann dachten wir, okay, wir brauchen eine Regenjacke, wenn es mal regnet.
Ja.
Und wir brauchen auf jeden Fall eine Windjacke, wenn mal der Wind weht. So, und die Windjacke bleibt jetzt zu Hause. Weil wenn der Wind weht, kann man auch die Regenjacke anziehen. Mhm. Das war so eine Erfahrung. Oder wir hatten halt diese naive Vorstellung, dass man da 8-9 Stunden wandern, an der frischen Luft, berg hoch, berg runter, abends im Zelt dann auch noch ein Buch liest, so, ne? Und da hatte jeder von uns ein Hardcover-Buch mit dabei. Und ja, wir haben keine einzige Zeile in den Büchern gelesen, weil das würde ich nie wieder mitnehmen, so ein Buch. Also das waren gute Erfahrungen, die man da gesammelt hat bei der Probewanderung, ja. Aber ansonsten hat es eigentlich ganz gut geklappt, auch so.
Ja, einen Sonnenhut hielten wir für total überbewertet, hatten wir nicht mit. Also, ne, wenn jetzt jemand fragt, was braucht man auf jeden Fall? Einen Sonnenhut mit Band. Ist eine modische Katastrophe, aber ist echt super. Und Trekkingpools würden wir auch nie mehr ohne wandern. Fanden wir am Anfang voll
schwierig,
ja, eigentlich so ein bisschen übermotiviert. Ne? Also wir hatten ja nichts weiter vor, also wir sind da immer so ein bisschen lang gegangen. Ja. Und wenn man dann so High-End ausgerüstete auftaucht, oh nee. Fanden wir übertrieben.
Ja, wir haben die Dinge, die Tracking Pools dann start rausgeholt und hat noch.
Haben wir erstmal gegoogelt, wie stellt man die denn ein?
Ja, welche Länge müssen wir die haben? Und das war im Nachhinein total lustig und dann passt es jetzt so. Aber es sind halt so lustige Erfahrungen, weil wir waren echt stocknaiv und haben gesagt, so, wir fahren jetzt mal hin, South West Coast Pass in England und wandern den mal für 2 Wochen und mal gucken, es waren Halbwochen, mal gucken, wie es uns gefällt. Und ja, am Ende ist der Pacific Crest Trail draus geworden.
Und ihr habt ja echt viel gelernt durch die Probewanderung. Ja, also war genau das Richtige, ne?
Würden wir jedem empfehlen, einfach mal machen. Und wenn es nur 2 Tage sind oder so, man merkt es schon, dass man gar nicht so viel tragen kann. Wir hatten ja auch Glasgläser mit. Ich bin ja dann der Meinung, man muss das dann auch alles so ganz in echt machen. Also wir hatten Verpflegung für 7 Tage mit. Ja. Obwohl wir ja jeden Tag mindestens durch einen Ort kamen, in dem man sich hätte resupplyen können. Aber wir haben alles mitgetragen und unter anderem dann eben auch so, so Cashewmus und so Erdnussbutter, weil es ja alles realistisch ist. Aber im Glas, ich meine, wir würden ja heutzutage das immer alles umfüllen. Aber im Glas.
Und wie schwer waren die Rucksäcke bei der Probewanderung im Vergleich?
Das weiß ich nicht.
Das haben wir nicht gewogen.
Aber wir hatten sie auch wir waren ja wie gesagt ungefähr 2,5 Wochen unterwegs. Ja.
Wir haben irgendwann alles rausgeschmissen.
Es war das und die erste Woche haben wir wirklich immer wenn wir Wasser geholt haben, zwei 1,5 Liter Flaschen randvoll gemacht.
Jo.
Obwohl wir x-mal durch einen Ort kamen, um dort irgendwie Wasser aufzufüllen konnten oder irgendwelche Flussquerungen, wo man auf dem Fluss hätte da Wasser filtern können, aber nein. Und irgendwann haben wir uns festgestellt, wir sind echt ganz schön bescheuert, permanent da 3 Liter, also 3 Kilo Zusatzgewicht mitzuschleppen, weil 1 Liter pro Person genügt vollkommen.
Und dann hattest du auch noch Knie auf einmal.
Und dann hatte ich mein Knie noch verdreht und das war irgendwie ein bisschen doof, das war nach 6 Tagen passiert. Und das war so das erste Down, wo ich sagte so, oh, Matthias, nach 6 Tagen dickes Knie und du willst in Amerika 6 Monate wandern. Mhm. Wie soll das funktionieren? Und da habe ich das nachher bandagiert und das ging dann nachher auch weg. Die Bandage habe ich konsequent bis zum Ende getragen, obwohl ich sie nicht mehr brauchte. Aber ja, das sind halt auch so Erfahrungen, wo man sagt, hey, einmal eine Nacht überschlafen, eine zweite Nacht und man kommt weiter.
Und dann hattest du auch noch einen Sonnenstich. Wenn ich das so sagen darf, also weil wir keinen Hut mit hatten, ne? Wehte immer ein frischer Wind, war aber sehr sonnig.
Ja, genau, an der Küste weht der frische Wind und dann sagt man, das geht. Und dann der Sonnenstich, das war schon eine harte Nummer. Also, und deshalb halt auch die Erfahrung Sonnenhut ist echt wichtig, auch wenn es irgendwie frischer Wind ist und an der See.
Also ihr wusstet schon ein bisschen, als ihr irgendwann dann in der Realität gestartet seid.
Also wir waren gut ausgerüstet, das muss man sagen. Also bei Frodo und Scout wurde dann auch so ein Backpack-Shakedown angeboten. Da ist bei uns natürlich ist relativ wenig, eigentlich gar nichts rausgeflogen. Also Pepper meinte, die Campschuhe könnten raus, also die Sandalen, also die Flipflops und irgendwie die Gesichtssonnencreme. So, okay. Also da hatten wir ja nun durch und die beiden hier aus Kiel echt gute Unterstützung. Aber wir hatten so... Also wir wussten nicht mal, wie man einen Zeltplatz findet. Also wir haben uns am Anfang an die auf dem Kartenmaterial vorgegebenen gehalten, kamen dann irgendwann mal mit Australien ins Gespräch und die auf meine Frage, wo zeltet ihr denn heute? Ja, wissen wir noch nicht. War ich schon etwas erstaunt und dachte mir, wie findet ihr das denn raus? Ja, wir gucken auf den Karten. Das haben wir dann auch irgendwann gekonnt.
Ja, genau, so mit Höhenlinien und wenn die weiter auseinander sind, dann war es schon relativ klar, dass man in der Gegend zumindest irgendwo wild auch sein Zelt hinstellen kann. Aber das sind halt auch solche Erfahrungen gewesen. Also ja, was Tanja sagte, ausrüstungstechnisch war ich schon so ganz gut dabei. Aber wie das Leben dann tatsächlich da draußen ist, das war doch relativ neu.
Beschreibt mal so ganz am Anfang stelle ich mir die Nächte auch besonders spannend vor. Erstmal hattet ihr wahrscheinlich einen Ort, wo ihr zelten wolltet und konntet, den hattet ihr vorher rausgesucht. Auch damals konnte man ja schon so online wahrscheinlich ein bisschen recherchieren. Und so die erste Nacht, es klingt ja alles auf einmal ganz anders. Die Natur ist komplett anders als in der Heimat oder bei der Probewanderung. Wie war das so? Konntet ihr überhaupt schlafen?
Also wir waren nach 20 Meilen total erschöpft.
Oh, okay. Ja, wir waren ziemlich fertig nach 20 Meilen. Ja. Das Gute war, dass nach 20 Meilen ein befestigter Campsite kam. Und den hatten wir uns auch fest angeplant, wie zwei Drittel von unserer Gruppe auch. So, und dann sind wir da halt angekommen und da war dann auch gerade Trail Magic und wir sind auch manchmal auch ein bisschen gefremdet, so Trail Magic von fremden Leuten irgendwie Essen und Trinken annehmen. Das war nachher Routine geworden. Wir haben es nachher eigentlich schon teilweise vermisst, wenn man in den Ort kam, Mensch, komm, Trail Magic hier. Aber ja, die erste Nacht, das war halt Südkalifornien so, ne? Und es hatte nachts gefroren. Damit hatten wir auch überhaupt nicht gerechnet. Morgens standen dann einige mit einem heißen Kaffee dort und das hatte dann doch uns ganz schön verwundert. Ja.
Welche Jahreszeit haben wir gerade?
Mitte April.
Okay. Eigentlich tagsüber sehr warm.
Ja. Also, Sonne
weg war.
Wir waren
halt mit anderen, ne? Das war eigentlich, war es gut. Also, wir waren, was ist das? Ich kann es mir immer nicht merken. Lake Marina oder Mount Laguna?
Lake Marina.
Und da standen dann auch normale Camper, also Wagen. Und da, also eigentlich, das war dann okay. Und wann war die erste Nacht? Nee, und dann sind wir auch zusammen weitergegangen. Dann hatten wir das Zimmer und dann haben wir am Cribbits Campground, da sind wir auch. Also am Anfang waren wir eigentlich nie alleine, waren immer irgendwie mit denen, die mit uns den gleichen Starttag hatten, denselben Starttag hatten. Wir waren nie alleine am Anfang. Das kam erst nachher.
Ja. Und das ist natürlich ganz schön. Du hast bekannte Gesichter um dich herum und haben ja auch alle mehr oder weniger am Anfang und auch am Ende die gleichen Sorgen, Gedanken, Essen, Trinken, wo schlafen wir. Und das passte dann ganz gut. Das war eine tolle Truppe, mit denen wir da unterwegs waren. Und das hat dann auch so eine lockere Verbundenheit gehabt, wo ich sage, okay, dann abends sind wir irgendwann angekommen, ach guck mal, da steht das Zelt von Spider. Ach, können wir mal unterzustellen. So, das war ganz toll, ja.
Da hast du jetzt schon Spider gesagt, das ist wahrscheinlich nicht der tatsächliche Name, nehme ich mal an, das steht nirgendwo im Perso, aber es gibt ja diese Trail-Names. Ich glaube, an dieser Stelle können wir schon mal kurz ankündigen, auch ihr hattet welche, obwohl die sich ja erst so nach und nach herausstellen, glaube ich, und auch von anderen vergeben werden. Schieben wir es doch kurz mal an der Stelle schon ein. Wie kamen eure Trail-Names zustande?
Also ich bin Honeybee und ich bin Honeybee, weil mich auf Meile 2 stach mich etwas in die Stirn.
Oh je.
Ungefähr so hier übers Auge. Es passierte erst nichts.
Aha.
Am zweiten Tag merkte ich, wie morgens langsam das Auge zuschwoll. Und am dritten Tag konnte ich nichts mehr sehen mit dem einen Auge.
Oh je.
Und wir fühlten uns ja insgesamt sehr gut vorbereitet. Also grundsätzlich war in der ersten Zeit unser Kulturbeutel verloren und das Antihistaminikum hatten wir auch zu Hause vergessen. Ja, und dann trafen wir eben die anderen aus dieser erwähnten Gruppe und ich erzählte die Geschichte, was mir passiert sei, nahm dann die Sonnenbrille ab und alle waren etwas erschrocken, ich auch, als ich dann als Matthias das erste Selfie mit meinem Auge machte und da sagten sie, ja, Honeybee könnte ein guter Name für mich sein, besagter Spider schlug auch noch Boxer Lady vor, den fand ich nicht so schön und seitdem bin ich eigentlich seit Tag 3 Honeybee und wir kennen uns auch gar nicht anders. Wir waren jetzt letztes Jahr zu einer Hochzeit in Frankreich eingeladen und auf unseren Tisch, also von PCT-Freunden, die wir da kennenlernten. Also man bleibt irgendwie immer so verbunden. Das ist so ganz berührend. Also wir sind da immer so ganz angetan. Und auf unseren Tischkarten stand dann eben Honeybee und Django.
Django,
ja. Genau. Ja, Django, ja. Klar. Also zwei Sachen gibt es dazu. Also erstmal, Django ist mein Spitzname von Kind an. So. Und darüber hinaus mag ich halt die Italo-Western so mit Clint Eastwood und das ist toll, die liebe ich so. Und eines Tages, auch in der Wüste noch, saß ich im Schatten eines Baums und hatte halt meinen Sonnenhut auf, hatte dann noch so eine riesengroße Salzstange im Mund, sah aus wie so ein Zigarillo und war halt überhaupt Staub überall, ne, weil es halt Wüste ist so. Und Honeybee kam dann da so in den Weg hoch und guckte mich an. Und sagt, ey, du siehst jetzt aber wirklich aus wie Django. So, und ja, seitdem ist es halt so, Django ist ein Silent D. Ist dann halt seitdem mein Trailname, ja, genau.
Nennt ihr euch heute auch manchmal noch so? In manchen Situationen?
Wenn wir uns mit PCT-Freunden treffen, ja.
Ah, okay, sonst nicht.
Nee. Es ist aber auch tatsächlich anscheinend nur so ein Brauch auf amerikanischen Wanderwegen. Wir waren ja nun in Neuseeland, weil uns ja diese Leidenschaft, also wir können ja nicht mehr ohne. Und da haben wir uns am ersten Zeltplatz auch mit Honeybee und Django vorgestellt und hatten einen erstaunten Blick.
Ja, es war schon ein bisschen.
Und seitdem waren wir denn da wieder Tanja und Matthias. Nachdem wir es zweimal so vorgestellt haben, waren wir Tanja und Matthias.
Ja, okay. So, und dann wart ihr unterwegs auf dem PCT, habt so nach und nach eure Namen bekommen, seid so lalala durch die Tage gewandert, durch die Nächte gekommen, habt euch dran gewöhnt. Aber irgendwann wurde es dann doch mal ein bisschen dramatisch. Ein Unfall, ja, anders als geplant, musstet ihr irgendwann abbrechen. Wie kam das? Lag ja an dir leider, Tanja. Ne?
Ja, also vielleicht wurde es schon vorher einmal dramatisch in Tehachapi, als klar war, in den Sierras liegt Schnee. Wir können nicht so gut mit Schnee, aber haben uns da erstmal keine Gedanken gemacht. So, da waren wir schon so ein bisschen aufgeregt. Dann haben wir erstmal eine Woche Trailurlaub gemacht, sind so ein bisschen nach Las Vegas gefahren mit dem Auto, weil wir nicht wussten, was wir sonst machen sollten, und waren dann in Bishop. So, und da, wir sind dann eben von Kennedy Meadows bis Bishop gegangen und da war klar, wir gehen nicht weiter durch den Schnee. Wir haben, weiß nicht, wie lange, wir können das nicht. Uns fehlte da, also da siehst du dann, wir konnten vieles nicht und das konnten wir eben auch nicht mit Schnee. Also haben wir da dann eben schon überlegt, was machen wir jetzt? Wir wollen eigentlich nur wandern. Ich saß heulend im Bischof und habe gesagt, ja und jetzt?
Wie hoch war der Schnee? Also wie krass war es?
Das war, also das lustig, sehr hoch, das, was heißt lustig, 2017 wurde das High Snow Year betitelt. 2011 war ein High Snow Year, 2019, 2023 auch und das ist richtig viel Schnee. Also du siehst den Weg nicht mehr. Wenn es denn normalerweise in Serpentin den Abhang runtergeht, das war zugespachtelt wie so eine Häuserwand. Du hast überhaupt keinen Weg mehr gesehen. Ja, man musste den Weg finden. Und das Problem war natürlich, das war dann Mitte Juni, dass die Sonne halt trotzdem schien. So, und kleine Creeks, über die man normalerweise so durchwandern kann, wurden dann halt schon Bäche bis teilweise richtig rauschende Flüsse, weil Schneeschmelze setzt ein und wir sind dann 10 Meilen am Tag gewandert, mussten uns ständig orientieren, wo ist eigentlich der Weg, weil man hat ihn nicht mehr gesehen und das war schon wirklich anstrengend, also nicht körperlich, weil körperlich waren wir halt nach 1000 Kilometern fit, aber mental war das für uns eine starke Herausforderung. Und dann in Bishop, dann fiel dann unsere Gruppe auseinander, einige sind wieder zurück in Schnee, andere haben gesagt, Amerikaner sagten, oh, ich mache immer zwei Wochen Urlaub, besuche meine Verwandten hier. Und viele sind dann halt auch vorgefahren, haben geguckt, wo sie halt irgendwie die Zeit anders verbringen können. Und das haben wir halt auch gemacht und das war schon herausfordernd, was Tanja sagte, es war
unsere erste Krise,
das war eine Krise, also wir haben dann irgendwelche Internetseiten gewälzt, geguckt, wo man wieder einsteigen könnte, wo wir wieder hin können oder wo wir wieder auf den PCT zurück können. Und das war dann Chester in Nordkalifornien.
Okay.
Also als mögliche Einstieg. Danach war natürlich auch ein bisschen Schnee, aber nicht mehr so krass.
Also war es vor allem dieses Psychische wahrscheinlich. Ihr wart topfit, ihr wart richtig drin, ihr hattet Bock, ihr wolltet vorankommen und dann wird man ausgebremst im wahrsten Sinne durch den Schnee. Ja. Okay, wie seid ihr dann so ein bisschen aus diesem psychischen Dilemma wieder rausgekommen oder wurde es dann noch schlimmer, weil du ja leider die Verletzung bekommen hast?
Nee, also dann ging es eigentlich ganz gut, oder? Wir hatten dann irgendwann, also wir merken, man muss eine Entscheidung treffen und die muss man irgendwie treffen und wir nehmen uns Zeit und überlegen, so was machen wir jetzt und dann wird auch nicht mehr dran geruckelt.
Ja, ja.
Und das ist vielleicht auch das, was uns so trägt als Paar. Wenn einer sagt, wir machen es so, dann muss der andere entweder gleich was sagen oder er bleibt, ne, schweigt dann.
Okay.
Und es wird nie hinterher gesagt, ja, ich hätte aber oder ich wollte. Also entweder sofort, besprechen wir es gemeinsam oder gut. Wer nichts sagt, der akzeptiert dann die Entscheidung des anderen.
Genau, Entscheidung muss man gemeinsam treffen, weil was passiert, passiert. Und selbst, und dann sagen, ich habe damals aber das anderes gesagt, man weiß ja nie, wie es da geworden wäre. So, also die wahrscheinlich, also das hätte genauso doof oder gut sein können, klar, wie die Entscheidung, die man getroffen hat. Und das ist dann klar. So, wir machen das jetzt so und dann ist gut. Und wenn jemand sagt, hier mein Zelt aufschlagen, ich fühle mich hier ein bisschen unwohl, okay, dann geht man weiter.
Ja, super.
Genau. Und das funktioniert gut. Und das ist, was Tanja sagt, echt wichtig.
Also ich merke schon, ihr habt zusammengehalten. Es hat euch nicht getrennt.
Ja, wir streiten uns eher zu Hause. Und wenn wir so auf Reisen sind, können wir richtig gut.
Da seid ihr Dreamteam dann.
Ja,
genau. Man muss miteinander reden, ja.
Und wir haben auch den ganzen Tag Zeit, dann miteinander zu reden. Ne? Und morgens redet man immer und irgendwann schweigt man und wandert so vor sich hin. Und dann, und.
Seid ihr denn viel nebeneinander, so wie man so als Pärchen?
Das geht eigentlich
oder mit
nicht.
Abstand eher?
Ja. Nee, also wir sind eher, da haben wir, glaube ich, auch großes Glück. Wir haben das gleiche Tempo.
Ja.
Also irgendeiner geht dann vor, manchmal wechseln wir halbstündlich. So, dann weiß man, okay, ich muss heute irgendwie 8-mal vorgehen und dann ist der Tag so beendet oder das Tagespensum. Und nee, eigentlich ist der Weg zu schmal. Ja. Man kann nie nebeneinander gehen.
Ja, und genau, und zu dem zusammen unterwegs sein zählt halt auch, wenn Tanja merkt, dass ich eine Krise habe oder andersrum. Okay, ich muss mich jetzt gerade machen, weil wenn beide eine Krise haben, das ist dann wirklich schwer. Und dann reißt man sie zusammen, okay, jetzt nehme ich mal das Heft in die Hand und kläre das und organisiere das. Oder ich sage, hey, komm, wir machen eine Pause, wir essen jetzt was zusammen. Das ist dann ganz entscheidend. So. Mhm.
Einer muss immer in dem Moment stark sein. Das ist wirklich so. Und es hat bisher auch immer gut geklappt. Ja, hat gut geklappt, ja.
Und dann ja dieser blöde Unfall, ne? Und da half auch die ganze Unterstützung von Django nichts mehr. Nee. Was ist passiert?
Also wir waren eigentlich gerade, nachdem wir nun diese Krise in Bischof überwunden haben, waren wir gerade eigentlich wieder voll am Wandern. Ne? Nordkalifornien machte Spaß, es war schön und es war auch wieder eine tolle Landschaft. Also war super. Und ja, und dann sind wir morgens kurz vor Etna. Wir mögen es gerne in den Orten. Also wir verbringen viele ein Zero-Day mindestens im Ort, weil wir die Orte so zauberhaft finden. Ja, wir waren noch irgendwie 8 oder 9 Meilen vor Etna, sind früh aufgestanden, um früh im Ort zu sein, um Kaffee zu trinken. Dann ist da ein Schneefeld, 50 Meter?
Nee, vielleicht 100, 50 Meter.
Wissen wir nicht mehr so genau, ich erinnere das nicht mehr. Wir wollten schnell los. Wir wollten schnell in den Ort. Ja, also die Microspikes, die wir trotzdem dabei hatten, habe ich nicht angezogen. Django ist vorgegangen, er ist gut rübergekommen und ich bin irgendwie, ich weiß es nicht, ausgerutscht. Ich saß erst auf dem Weg, bin nicht wieder hochgekommen und auf einmal sehe ich mich den Abhang runterrutschen.
Oh je.
Es war morgens, es war vereist. Diese Mountain Rescue Strategie, die wir vorher erprobt haben, hat nicht getragen, weil ich in dieses Eis nicht reingekommen bin oder in diese harsche Schneedecke.
Ja, du hast es probiert dann immer.
Ja, ich habe es versucht, so mit den Händen reinzugreifen, auf die Knie und so. Ja. Es ging nicht. Und ich dachte nur, was mache ich denn, wenn ich unten bin? Ich bin aber nicht bis ganz unten gekommen, weil ich irgendwie gegen eine Tanne anscheinend gekracht bin.
Okay.
Ich bin dann wieder hochgekommen, habe sofort die Tabletten, die unser Hausarzt mitgegeben hat, nach dem Motto, na, die bringen sie in den nächsten Ort, habe ich gleich 2 von genommen. Wir hatten es nicht mehr weit, 4 Meilen bis Etna.
Ja.
Und dann, ja, ging es am Anfang noch, also so auch wahrscheinlich Adrenalin und Schock. Ich habe dann Schnee in den Strumpf gestopft, bin losgegangen. Irgendwann musste Django meinen Rucksack tragen. Andere Wanderer kamen vorbei, boten an, eine Trage zu bauen. Ich so, nee, das schaffe ich schon noch. Also wir haben es irgendwie dann noch bis zum Trailhead geschafft. Mhm. In dem Moment kam gerade auch noch Jacqueline vorbei, die Besitzerin des örtlichen Motels, die eben, war das Jacqueline, Matthias, oder war es ihr Mitarbeiter?
Ihr
Mitarbeiter hat uns beim zweiten Mal mitgenommen, ne, Jacqueline. Und die hatte gerade andere Wanderer wieder raus, also aus Ätna hochgebracht, und die nahm uns dann gleich mit und meinte, du, ich habe auch noch ein Zimmer. Mhm. Ich so, ja. Mhm. Und dann hingen wir in Ätna. Ätna hat ein Community-Gemeindecenter ohne Röntgengerät. Der nächste Ort war anderthalb Stunden entfernt, und, ja, ne, und das, was wir da so erlebt haben auf der Reise, ist eine unglaubliche Hilfsbereitschaft. Wie kommen wir nach Ashland? Ja, hier mein Auto. Tankt wieder und fahrt los. Mhm. Dann waren wir bei Dr. Johnson, und Dr. Johnson sagte eine Woche Pause. Dann gäbe es eine Schiene. Und dann ging es wieder los, ja, und dann, da sah ich meinen Fuß, es wurde auch lang, dann sind wir schon von Ätna nach Ashland gefahren, weil Ashland einfach mehr Möglichkeiten bietet, und ich sah meinen Fuß und dachte mir, ah nee, mit einer Woche, das wird nichts, wir reisen erstmal nach Hause, waschen alle Sachen so schön durch, weil die amerikanischen Waschmaschinen horizontal waschen, ja, und ich fand, wurde nie mehr richtig sauber, und kaufen ganz viele leckere Sachen zu essen ein, weil die Lebensmittel in Amerika vergleichsweise teuer waren. Ja, und dann war ich hier, meine Mutter hatte dann schon einen Arzttermin klargemacht, ja, und zwar und MRT, und sagte, nee, das wird nichts. Alles kaputt, was kaputt sein kann.
Alle so die Bänder durch,
ja,
oder
Bänder
was?
Bänder durch, Fuß mehrfach gebrochen. Ach, sind aber alles gute glatte Brüche gewesen, so dass ich tatsächlich dann nicht eine Schiene hatte. Und hier diese Gehhilfen. Mhm. Wir sind im Juli, Mitte Juli wiedergekommen und waren, und dann gehen konnte ich Ende November wieder.
Also ihr wart in Deutschland zurück?
Und wollten ja eigentlich wieder nur zwei Wochen den Fuß auskurieren, ja, und dann wieder los.
Stelle ich mir aber auch nicht leicht vor. Ja, eben. Und dann hier die Monate, wie habt ihr die denn rumbekommen? Wie seid ihr motiviert geblieben?
Naja, ich hatte ja den Fuß und der musste heilen. Also wir sind dann immer irgendwie zur Krankengymnastik gefahren, zur Physio, und dann wieder zurück, ja. War schlimm, also wir haben eigentlich geheult, als die vom MRT sagte, das war's, ja, da habe ich gesagt, ich habe nur gesagt, das kann ja wohl nicht ernst sein.
Ja.
Also wir sind nach Hause gekommen und hatten was um die Ohren, halt um den Fuß kümmern, zum Arzt fahren, zur Physio und so weiter und so fort. Ich glaube, das hat noch so ein bisschen den Frust übers Abbrechen so ein bisschen gedämpft, weil man hatte den Kopf dann nicht so, ach schade, und wir können nicht mehr. Und das war so ein bisschen dämpfend, aber allerdings war das schon blöd. Also das war...
Gearbeitet habt ihr aber nicht, ne?
Oder? Nee, ich glaube, ich bin ein bisschen früher angefangen zu arbeiten. Okay. Aber ich hatte den Fahrdienst, ja, ne?
Und ich war ja krank geschrieben.
Ja, stimmt.
Ja. Also ich konnte ja nicht, machen, ne?
Ja. Nee, aber ich konnte wieder früher einschlagen, ja.
Aber und trotzdem, es ist geheilt. Das ist die gute Nachricht. Und ihr wart immer noch so motiviert dann, dass ihr gesagt habt, ja, PCT Teil 2, wir trauen uns das, wir machen es nochmal. Was war so der Unterschied? Was war da beim Mindset auch passiert? Mit welchen Gefühlen seid ihr dann beim zweiten Mal gestartet?
Mit einer unendlichen Freude auf das Abenteuer. Wir wussten jetzt ja schon, was uns erwartet und wie cool es ist und wie nett alle sind. Was für furchtbar nette Menschen wir kennenlernen dürfen. Wie uns geholfen wurde, wie fremde Leute so unglaublich nett zu einem sind. Ja, und das Zelten und Wandern, das schockt einfach. Nichts vorhaben und sich nur mit netten Menschen umgeben.
Ja, genau. Also das war wirklich so. Also wir sind da losgefahren wieder, hatten halt den Plan, in diesem Bischof wieder einzusteigen. Mhm. Aber was ich vorhin sagte, 2019 war halt auch ein heißes Neue. Mhm. Und mit den Erfahrungen von 2017 und das Problem, dass wir noch keine einzige Meile in den Beinen hatten, war für uns klar, okay, Bischof einsteigen, das funktioniert wieder nicht. Wieder Karten gewählt. Es war ziemlich schnell klar, dass wir wieder in Chester einsteigen. Und dann sind wir hoch nach Chester und sind halt dort wieder auf dem Pacific Crest Trail drauf. Ja, und unsere Theorie ist halt, dass alle ungeraden Jahre sehr anfällig sind für High Snow, jetzt 11, 17, 19, 23.
Warum hattet ihr bis 19 gewartet? Weil 2018 war ja auch schon wieder heile, oder?
Ja, 2018 war heil, aber da konnten wir nicht, durften wir nicht. Also wir trauen uns nicht zu kündigen. Also wir bleiben weiter beschäftigt. Ich habe 2019 wieder Überstunden abgebaut. Also ich musste erstmal wieder ein bisschen ansammeln. Okay. Und bei dir ging es dienstlich irgendwie nicht, ne?
Genau, 18 wäre bei mir nicht gegangen, dienstlich. Ich glaube, es wäre auch zu dicht gewesen, aber als sie dann anfragte für 2019, da war es alles ein bisschen einfach. Ach,
der wieder.
Du schon wieder? wir haben da was für dich. Ja. So, und meinem Vorgesetzten war das dann auch okay. Sie sagt, okay, dann mach's nochmal. Das war wirklich toll. Also das muss ich wirklich sagen, das ist so schnell, einfach mal für ein halbes Jahr raus zu sein, innerhalb von 2 Jahren, das ist schon großartig.
Mhm. Da hatten wir großes Glück und letztlich war es auch gut, dass wir nichts untervermietet hatten oder irgendwie gekündigt, wo wir kommen wieder und wir haben keine Wohnung und das irgendwie so unerwartet. Also wir sind da sehr sicherheitsorientiert, also wir kündigen weder unsere Jobs noch kündigen wir hier irgendwas anderes. Also ne, irgendjemand aus der Familie kümmert sich dann schon so und guckt mal zur Post und so.
Das ist gut. Was war denn beim zweiten Mal anders? Also ihr seid ja immer weiter Richtung Norden und irgendwie hat sich's doch bestimmt anders angefühlt. Vielleicht war noch mal mehr Dankbarkeit auch im Spiel, dass du wieder gesund bist. Und trotzdem war dieser verdammte Schnee wieder da. Da denkt man sich doch auch, verfolgt er uns? Was ist das hier?
Ja, also zum einen.
Wie wussten wir es ja dann schon?
Wir wussten es, ne, dass 2019 wieder viel Schnee liegt. Und für uns war das dann nicht so eine Sache, womit der uns den Stecker zieht. Weil wir haben gesagt, okay, wir fahren jetzt wieder hin. Jetzt ist der Schnee, okay, dann fahren wir wieder vor. So, ja. Das funktioniert.
Und wir wussten auch, dass man den Diagramm jetzt glauben darf und dass der Schnee nicht wegtaut. Wir haben ja auch noch gedacht, er taut weg, bis wir da, also das erste Mal dachten wir, er taut weg, bis wir da sind. Aber diese Mengen, die können ja gar nicht wegtauen. Wo sollen die hintauen? Und wir wussten jetzt schon, dass man den Sachen durchaus glauben darf, die veröffentlicht werden. Und dann war es eigentlich klar, Bishop, ja.
Genau, ich glaube, der große Frust war nicht mehr da, weil wir haben ja das Erlebnis 2017, wir wissen, wie es sich anfühlt, dort zu wandern. Und das trägt einen so. Also man kann sich, glaube ich, relativ schnell davon entfernen, zu sagen, ich wandere, also das wäre schön, aber jede Single Meile zu wandern, das ist schon schwierig. Aufgrund der Wetterverhältnisse, Trail, dann ist mal Waldbrand irgendwo.
Paar Umwege gehören dazu irgendwie, ne?
Genau.
Ja, und na, die Sierra will uns nicht, also haben wir noch was Schönes vor irgendwann. Das lässt sich ja auch so mit normalen Urlaubstagen so organisieren. Ja. Also die Sierra will uns nicht.
Okay, das wollte ich eh noch fragen. Die Natur, wie habt ihr die erlebt? Also wenn viel Schnee lag, war ja oft weiß. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ansonsten diese Vielfältigkeit, diese wilde Natur. Es ist ja alles dabei, von Wüste bis riesigen Bergen. Diese Strecke überrascht einen ja jeden Tag neu, nehme ich jetzt mal an, oder?
Ja, also wir haben gesagt, dass früher, wenn man irgendwie so ein 36 Filme, analoge Kamera hat mit 36 Fotos, die werden regelmäßig jeden Tag weggeballert. So, und durch die digitale Fotografie, so mit dem Handy, kann man natürlich 1000 Fotos machen. Aber interessanterweise wurde es nachher auch, da haben wir nur noch 8 Fotos gemacht an einem Tag, weil man kannte es schon, aber es war, wenn ich nur an diesem einen Tag dort gewesen wäre, hätte ich 1000 Fotos geschossen. Weil das ist wirklich atemberaubend. Jeder Tag ist ein neues Erlebnis. Du bist halt auch konsequent mehr oder weniger wirklich auf dem Trail in der Natur. Also du hast da keine Straßen, an denen du langläufst. Ganz selten, aber das ist so minimal. Du bist ja wirklich in der Natur und jedes Mal sagst du, wow, kann es noch schöner werden. Und dann kommst du in die Ecke rum und sagst, ja, hier ist es auch schön. Also das ist schon gigantisch. Ja, ist ein Abenteuer.
Das ist das Schreckliche. Wir haben das Schönste aus unserer Sicht zuerst gemacht.
Ja.
Und der Herzschmerz ist echt groß. Ne? Wir würden am liebsten zurück. Ja. Sofort. Also wenn jetzt irgendjemand sagt morgen, na, könnt los. Wenn ihr wiederkommt, steigt ihr wieder ganz normal ein. Wir würden sofort los. Und das war auch diese, was anders war. Wir wussten, dass es uns gut gefällt und dass es irgendwann aufhört. Und das war schrecklich. Also Washington kam ja immer näher. Und ja, die Grenze.
Ja. Ja, ja.
Wir wollten eigentlich in Skykomish abbrechen. 200 Meilen vorm Ziel. Weil auch wenn wir uns da auch schon wieder erfahrener fühlten, aber ich bin bei uns für die Küche zuständig, also ich bin die Versorgung. Und ich habe nicht verstanden, dass es in Washington doch Sinn macht, Pakete zu schicken an die Orte, weil es nachher kaum Supermärkte gibt. So Tankstellen-Supermärkte. Aber wir wollten uns ja schon irgendwie einigermaßen ausgewogen ernähren. Und in Skykomish konnte ich nicht mehr. Wir saßen da im Hotelzimmer und dachten so, also ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, wir hatten nichts zu essen für die nächsten 7 Tage. Es wäre nur irgendwie Tütensuppe oder Mashed Potato aus der Tankstelle gewesen. Ich habe gesagt, das geht nicht.
Ja, wir waren, also auch wenn es alles toll ist, man hat nachher schon eine mentale Erschöpfung, so, weil es ist ja jeden, also hört sich bescheuert an, aber es ist jeden Tag das gleiche. So, du wanderst los, hast auch körperliche Anstrengungen so und das ist dann auch erschöpfend. Du musst immer wieder, wenn du an einen Ort kommst, erstmal in den Ort wieder reinkommen, musst du trampen, hoffentlich nimmst du jemanden mit, hat immer gut geklappt, dann deine Unterkunft suchen, wieder jemanden fragen, sag mal, kannst du uns wieder zum Trailhead fahren, kannst du bis zum Supermarkt fahren, das funktioniert alles und die Leute sind, was Tanja auch sagte, super hilfsbereit und die tun's, aber es ist trotzdem immer wieder eine Anstrengung, so das zu machen und in Sky Komisch, da hatte ich dann auch noch eine dicke Wade, mein ganzes, und da war dann wirklich, wo wir sagten so, pff, ist es das jetzt noch wert, so weiter zu wandern? Und ja, eine Nacht drüber schlafen, never quit on a bad day, ist auch so eine Sache, die echt wichtig ist. Dann ist okay, komm, wir gehen jetzt wieder los, day by day, ja.
Mit welchen Gefühlen seid ihr dann irgendwann angekommen oder seid ihr dann doch irgendwann vorher abgestiegen?
Also uns war klar, wir wollen auf jeden Fall fertig wandern. Okay. Wir wollen irgendwann ne, an der Grenze ankommen und dann eben tatsächlich, wir hatten das kanadische Einreisevisum, wollen weiter bis Manning Park, nochmal irgendwie 7 Meilen. Wir haben die letzten 2 Wochen gerechnet und gezählt. Ich habe meine Tagebuchseite, die ich immer sehe, wenn ich an diesen Moment denke, wie ich runterrechne, wie ich abstreiche.
Ja.
Na, 25 Meilen, wie viele Tage, wenn wir jeden Tag 30 Meilen laufen, wie viele Tage.
Dann sitzt du dann da und dann hältst du mir an und sagst, oh, ich mache 30 Meilen am Tag.
Und das hört sich viel an. Also das sind immer so, wo ich denke, boah, das ist echt viel. 30 Meilen, ja. Das ist über einen Marathon. Eieiei. Und dann, das jeden Tag.
Da habe ich mal so runtergerechnet, okay, wenn er 30 Meilen, oder drei, dann hat er 300 Meilen in 10 Tagen.
Ja.
Und da habe ich gesagt, oh Gott, weißt du was, Honeybee? Wenn wir nur 25 machen, brauchen wir nur 2 Tage länger.
Genau.
Und dann hört es sich wieder komplett logisch. Okay, dann machen. Ja. Also, aber diese, wenn man einfach nur 25 zu 30 legt, sagt man, das ist eine gigantische Differenz für die Strecke. Aber am Ende waren es nur 2 Tage.
Ja.
Und mit diesem Runterrechnen, waren wir halt dabei und haben uns dann öfter mal gesagt, ey, wir haben nur noch eine Woche. Eine Woche im normalen Leben, die geht zack weg. Dann bist du, okay, Montag angefangen zu arbeiten und nächsten Montag bist du schon wieder bei der Arbeit und sagst, wow, wo ist die Zeit geblieben? Und jetzt haben wir nur noch eine Woche. Aber als wir dann da ankamen, da war dann der emotionale Stecker echt gezogen. Wir waren überglücklich, haben tausende von Fotos gemacht, aber halt auch mental sehr erschöpft. Und dann musst du nochmal 8 Meilen nach Manning Park gehen, zur nächsten Unterkunft. Da waren die anstrengendsten des gesamten Pacific Crest Trail, weil man einfach auch erschöpft ist und müde, so vom Kopf her leer. Aber dann sitzt du dann da in der Bar und sagst, eigentlich könnten wir schon wieder los.
Ich habe den ganzen Abend nur geweint. Ich saß nur weinend da und gesagt, ich möchte wieder zurück. Obwohl ich vorher runtergezählt habe, obwohl ich das Ende nicht erwarten konnte.
Ja.
Ich wollte einfach nur wieder zurück.
Aber das kennen ja viele, diese Angst auch vorm Ende. Ne? Man gewöhnt sich so ein bisschen auch an diesen Adrenalinspiegel wahrscheinlich, den man so hat, der einen so trägt durch die Wochen oder Monate. Wie lang wart ihr am Ende unterwegs, wenn man beide Parts zusammenrechnet?
Ich würde behaupten, 6 Monate, beides mal so über den Daumen, 3 Monate.
Mai, Juni, Juli, 3 Monate.
Ja.
Dann
Juli, August, September, genau, Anfang, genau, Ende September waren wir da.
Halbes Jahr kam also grob hin, eure Planung.
Ja, genau, also das, ja, aber das war ein verrücktes Gefühl, da anzukommen. Und auch wenn wir jetzt unsere Vorträge machen bei Globetrotter, und dann die Videos sehen, die wir dann auch zeigen und auch die Fotos sehen.
Ja, ja, ja.
Es ist alles sofort wieder da.
Gänsehaut direkt.
Gänsehaut, ja. Und auch wieder so, oh Mann. Bei manchen Punkten, wenn man die dann so erzählt, dann da auch, dann ist man auch echt wieder emotional und muss dann so ein bisschen schlucken. So.
Ja,
ist ein gigantisches Erlebnis gewesen und sehr intensiv jeder Tag. Und als wir 2019 wieder da waren, hatten wir einen Teil ja auch das zweite Mal gelaufen. Es gab so viele Stellen, wo ich sagte, oh ja, hier war ich schon mal. Jetzt weiß ich, was um die Ecke kommt. Man nimmt das so intensiv auf, das ist irre.
Man merkt auch, ihr könnt wahrscheinlich euer Leben lang noch genauso emotional davon erzählen, wie ihr es hier jetzt auch getan habt im Podcast. Eins müssen wir natürlich noch von euch wissen, euer Beziehungs- und Durchhaltegeheimnis, weil ihr wirkt so vertraut, so eingespielt und das nach diesem krassen Abenteuer. Und ihr seid ja immer noch das normale Paar aus Kiel, da bleibe ich ja bei, das irgendwie so ins Abenteuer geraten ist. So. Und was sind so die Tipps? Also erstmal, wenn einen was stört, sofort sagen, ja, und akzeptieren, wie der andere ist. Das habe ich schon gelernt. Aber ansonsten so zwischenmenschlich, irgendwas müsst ihr ja besser gemacht haben als viele andere. Ich höre oft auch in Podcast-Gesprächen von Streitigkeiten, tagelang nicht miteinander gesprochen, solche Dinge. Hattet ihr gar nicht, ne?
Nö, überhaupt nicht. Also es funktioniert halt so. Und ich glaube, das ist dann, was ich vorhin auch mal sagte, so, okay, wenn der eine nicht kann, dann muss der andere sich dann halt die Haare im Schopf fassen und sagen, okay, jetzt muss ich mich eben halt gerade machen und das hier klären und organisieren. Und das hilft und miteinander reden. Also egal, weil der andere ist nicht in die Gedankenleser so. Der weiß nicht, was ich für Gedanken habe. Und das muss man drüber reden. Und dann ist es, also bei uns hat das so funktioniert. Und wir haben auch, glaube ich, wenn ich das so sage, schon klare Abläufe beim Zeltaufbauen.
Ja, genau, wir sind eigentlich gut organisiert.
Beim Zeltaufbauen macht Tanja immer die identischen Sachen und ich mache die identischen Sachen so. Mhm. Und wenn wir dann das Lager einrichten, dann geht auch Tanja zuerst ins Zelt rein, baut die Isomatten auf und ich reiche die Rucksäcke rein. So, das ist halt so drin, weil ich glaube, das sind auch so Kleinigkeiten, ich will nicht sagen, wenn andere da drin rumfuscht, wo man sich dann die Haare, ich sag mal.
Ja. Da gibt es immer Streit. Das Zelt steht schief oder irgendwas.
Ja, genau. Oder
stört nur den einen.
Ja, genau. Sag mal, den Hering hast du nicht richtig festgezogen oder solche Sachen. So.
Ja.
Die Routinen sind halt klar und ich glaube, das hilft zumindest. Mhm.
Du redest mir auch nicht rein, wenn ich sage, wir brauchen 25 Riegel, dann werden auch 25 Riegel gekauft.
Ja. Stimmt, du machst ja Verpflegung.
Ich
mache
die,
ne?
Verpflegung. Ich habe eine Liste und weiß genau, was wir wie viel wir pro Tag brauchen. Ja. Genau. Ah, und dann ist es so, ne?
Ja. Ich glaube, vielleicht ist das ja der Geheimnis, dass man
das ist der Geheimtipp, dass man
eine klare Routine hat. So.
Ja, klar.
Wie gesagt, Tanja macht die Küche, ich bin dann so ein bisschen mehr so bei der Planung.
Oh, Matthias
und so.
Kann gut Karten lesen. Der bringt uns überall raus. Oh, das ist schön.
Ja, genau. So, ich glaube, da habe ich dann so eine gewisse Sicherheit, wo ich sage, so, hey, lass uns nochmal umkehren. Da war gerade der Lightning Spring Trail, da können wir halt aus dem Gebiet der Mountain Lions raus. Solche Sachen so. Da habe ich dann so die bessere Orientierung. Und genau, das. Und da redet Tanja mir auch nicht rein. Wenn ich sage, du mal, Tanja, lass uns hier jetzt lang gehen, dann ist es auch gut. So, und genauso ist es mit den 25 Riegeln, die Tanja kauft. Am Ende sage ich, wow, zum Glück haben wir die 25 Riegel gekauft.
Ja, Mann. Und wir wollten es eben beide. Wir waren beide fest entschlossen, von Mexiko nach Kanada zu Fuß zu gehen. Und es musste keiner überredet werden.
Auch gut, ja.
Ja. Und es war auch klar, dass wir immer zusammenbleiben. Also wenn der eine schneller ist, dann nimmt das Tempo raus. Das ist halt, der Langsamste gibt das Tempo vor.
Ja.
Und mal hatte ich dann mal so einen Down, wo ich dann hinterher schlurfte. Und anders gab es genau Momente, wo Tanja sagt, oh, Matthias, kannst du jetzt mal vorgehen? Ich habe echt nicht den Drive. Und das macht so viel aus, einfach mal die Rolle zu wechseln, weil hinterher brauchst du hinterher gehen. Und wenn du vorne gehst, dann bist du schon ein bisschen konzentrierter und sagst, auch hier ist ein Stein, Achtung, hier eine Wurzel. Aber wenn du hinterher latscht, dann ist das schon entspannter. Das ist ganz minimal, aber es ist hilfreich, ja.
Perfekt. Und ich glaube, man merkt euch all diese Emotionen bis heute an. Deswegen euch bei einem Globetrotter-Store-Vortrag live zu erleben, absolute Empfehlung. Man kann euch auch Fragen stellen, noch mehr Geheimtipps vielleicht rauskitzeln. Und ich glaube, was ich so auf jeden Fall gelernt habe, diese Routinen, das finde ich super smart, dass man die auch so einhält, immer über alles redet, vielleicht so die Rollen auch klar definiert hat, aber es sich eben auch so nach und nach entwickeln darf. Ihr hattet ja nicht vorher so eine Bibel gemeinsam geschrieben, wo, wer, wo, was, wann, was passiert und dann machen wir das, sondern es hat sich so ganz natürlich entwickelt und ihr seid halt auch mit so Frustmomenten anscheinend sehr, sehr gut umgegangen und sogar daran gewachsen. Und jetzt frage ich, wie verabschiede ich euch mit euren Trailnames oder Klarnamen? Was hättet ihr gerne?
Wir nehmen die Trailnamen. Wir sind jetzt voll drin.
Genau, ich wäre enttäuscht, Matthias zu hören.
Ja, dann sage ich mal tschüss, Honeybee. Tschüss, Django.
Tschüss, Joris. Ja.
Danke.
Ich habe nur den Namen, naja. Und das nächste Abenteuer wartet schon.
Rausgehört ist eine Produktion der Podcastfabrik im Auftrag von Globetrotter Ausrüstung. Host Joris Alexander Krug. Redaktion und Konzeption Tristan Eggers. Sound und Postproduktion Podcastfabrik Studios Bielefeld. Alle Episoden und Informationen zu Rausgehört auf globetrotter.de/rausgehört.